Der Übersichtsartikel bringt es auf eine Formel. Die Covid-Impfstoffe waren zwar sehr innovativ, aber mRNA-basierte Therapeutika haben, um es mit Steve Jobs zu sagen, noch keinen eigenen bleibenden Abdruck im Biotech-Universum hinterlassen.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem wöchentlichen Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Manfred Schubert-Zillerwitz. Ich bin Sprecher des House of Pharma and Healthcare, Professor für pharmazeutische Chemie an der Goethe-Universität in Frankfurt und Mitglied der erweiterten Chefredaktion der Pharmazeutischen Zeitung. Ich spreche heute mit Professor Theo Dingermann, Senior Editor bei der PZ, über ein Thema, das die breite Öffentlichkeit vor allem durch die Covid-Impfstoffe kennengelernt hat, nämlich Messenger-RNA oder kurz mRNA genannt. Aber die eigentliche Vision reicht heute viel weiter. Nicht mehr nur Impfstoffe sind die Zukunftsperspektive, vielmehr Medikamente zur Behandlung einer Vielzahl von Erkrankungen. Theo, du hast dich intensiv mit einem aktuellen Übersichtsartikel in Nature Reviews Drug Discovery und einem begleitenden Interview mit dem Gründer von Moderna, Professor Dr. Kenneth Chen, beschäftigt. Lass uns direkt einsteigen. Wenn die Entwicklung von mRNA-Therapeutika schon vor einem Jahrzehnt begonnen wurde, warum ist bis heute keine einzige mRNA-Therapie jenseits der Impfstoffe zugelassen?
Nun, das ist tatsächlich der zentrale Befund und er ist ernüchternd und faszinierend zugleich. Der Übersichtsartikel bringt es auf eine Formel. Die Covid-Impfstoffe waren zwar sehr innovativ, aber mRNA-basierte Therapeutika haben, um es mit Steve Jobs zu sagen, den Chen in dem Interview zitiert, noch keinen eigenen bleibenden Abdruck im Biotech-Universum hinterlassen. Der Grund dafür kann mit zwei Worten zusammengefasst werden. Delivery und Targeting. Also die zielgerichtete Verabreichung der mRNA in das gewünschte Gewebe. Bei einem Impfstoff ist die transiente, kurzlebige Natur der mRNA kein Problem. Im Gegenteil, man will nur einen kurzen Proteinausstoß, der das Immunsystem trainiert. Und die immunstimulierende Wirkung der Lipid-Nanopartikel, der LNPs also, wirkt sogar als willkommenes Adjuvans. Bei einer chronischen Therapie dreht sich das komplett um. Da ist die Immunreaktion ein Störfaktor und die kurze Wirkdauer bedeutet, dass man den mRNA-Impfstoff wiederholt dosieren muss.
Bleiben wir bei diesem Delivery-Problem. Chen sagt im Interview sinngemäß, fast alle Ziele hätten bisher in der Leber gelegen. Warum eigentlich?
Nun, das ist gewissermaßen ein glücklicher Zufall der ersten LNP-Generation. Diese Partikel werden nach intravenöser Gabe vom Körper als Lipoproteine erkannt und über etablierte rezeptorvermittelte Wege in die Leber aufgenommen und dort abgebaut. Die Leber sammelt sie quasi ein. Darüber hinaus ist das Lebergefäßsystem fenestriert, also gewissermaßen löchrig, sodass die Partikel passiv durch die Gefäßwand ins Leberparenchym gelangen. Die Leber ist also nicht das Ziel, weil man sie klug angesteuert hätte, sondern weil die Partikel dort ohnehin landen. Das eigentliche Problem formuliert der Artikel klar. Die große Barriere für mRNA-Therapeutika liegt derzeit noch darin, effizient andere Organe als die Leber zu erreichen. Herz, Niere, Muskel. Und selbst die fortgeschrittensten Formulierungen können bei wiederholter Gabe die angeborene Immunantwort noch nicht vollständig umgehen, was wiederum die Bildung der von mRNA kodierten Proteine hemmt.
Theo, lass uns in die Anwendungsfelder gehen, die der Artikel strukturiert, ja, und sehr systematisch aufarbeitet. Beginnen wir mit dem, was Chen persönlich vorangetrieben hat. VGFA bei Herzinsuffizienz. Das gilt als das Pionierprojekt. Wie ist das ausgegangen?
Nun, das ist eine lehrreiche Geschichte, weil sie exemplarisch für die Chancen und die Grenzen steht. Der vaskuläre endotheliale Wachstumsfaktor A, also VFGA, sollte die regenerative Angiogenese anstoßen, also die Bildung neuer Blutgefäße im geschädigten Herzen. Es war bereits 2016 die erste Erprobung von mRNA-Therapeutika jenseits von Impfstoffen im Menschen überhaupt. Interessant ist die technische Wendung. Man stellte nämlich fest, dass die erste LNP-Generation im Herzen immunogen war. Dann kam die überraschende Entdeckung, dass nackte, chemisch modifizierte VEGFA-mRNA ganz ohne LNPs direkt von Kardiomyozyten aufgenommen wird. Der Wirkstoffkandidat AZD8601 durchlief eine kleine Phase-2-Studie. 7 Patienten erhielten den Wirkstoff, 4 ein Placebo. Bei diesen Zahlen war keine statistische signifikante Wirksamkeit nachweisbar. Es gab Trends in Richtung Nutzen und keine Sicherheitssignale. Aber das Programm wurde eingestellt.
Ja, richtig. Chen formuliert das im Interview auch sehr anschaulich. Er sagt, es sei schwer genug von der Nutzlast, also der mRNA, der eigentliche Arzneistoff, genug in den Herzmuskel zu bekommen.
Genau das ist das Problem. Die intrakardiale Muskelinjektion führte zu einer extrem begrenzten Expression des gewünschten Zielproteins. Praktisch nur in den Zellen unmittelbar eine Nadelspur. Für eine parakrine Wirkung eines Wachstumsfaktors wie VEGFA mag das reichen, weil das Protein sezerniert wird und auf Nachbarzellen wirkt, also parakrin wirkt. Aber für eine flächige Wirkung in einem Organ ist das unzureichend.
Lass uns in einen Bereich wechseln, wo mRNA augenscheinlich einen strukturellen Vorteil zu haben scheint, den Enzymersatztherapien bei seltenen Erkrankungen. Warum passt mRNA gerade bei diesen Erkrankungen besonders gut?
Nun, weil mRNA etwas kann, was rekombinante Proteine und AVV-Gentherapien nur schwer schaffen. Mitochondriales Targeting und die gleichzeitige Bereitstellung mehrerer Proteine. Mit mRNAs geht das. Das schöne Beispiel im Artikel ist die propionische Acidämie, ein Enzymdefekt bei einem mitochondrialen Enzym der Propionyl-CoA-Carboxylase. Dieses Enzym fehlt bei den Betroffenen. Es sammeln sich toxische Metabolite an und es kommt zu lebensbedrohlichen metabolitischen Dekompensationsereignissen. Das Enzym besteht aus zwei Untereinheiten, Alpha und Beta, und hier zeigt mRNA ihre einzigartige Fähigkeit. Man appliziert zwei separate mRNAs in eine Zelle. Die Zelle produziert dann beide Untereinheiten, transluziert sie korrekt in die Mitochondrien und setzt dort das funktionsfähige Enzym zusammen. In einer Interimsanalyse mit 16 Patienten zeigte sich bei einer Untergruppe eine 70-prozentige Reduktion des Risikos von Dekompensationsereignissen.
Das klingt ja insgesamt nach einem großen Erfolg. Aber du hast gerade zum Schluss eben von einer Interimsanalyse gesprochen mit einem dicken Aber.
Ja, das Aber ist wichtig, denn von den 16 Patienten wurde bei 15 lebensbedrohliche, schwerwiegende, unerwünschte Ereignisse berichtet. Das ist eine viel zu hohe Zahl. Es zeigt ein grundlegendes Problem. Chronische Erkrankungen erfordern wiederholte Dosierung. Genau das ist beim Enzymersatz mit Hilfe von mRNA die Achillesferse. Die Frequenz der Anwendungen und die kumulative Immun- und Sicherheitslast.
Wechseln wir zum vielleicht spektakulärsten Feld, der Genommodifikation. Hier scheint mRNA einen konzeptionellen Vorteil zu haben, den du kurz erklären solltest, one and done.
Bei Enzymersatz ist die kurze Wirkdauer ein Nachteil. Bei der Genomeditierung ist sie ein Vorteil. Denn wenn ich mit einer CRISPR-Cas9-mRNA ein Gen dauerhaft ausschalte und korrigiere, brauche ich die Editierungswerkzeuge nur für kurze Zeit. Danach sollen sie wieder verschwinden. Denn je länger ein Genomeditor aktiv ist, desto höher ist das Risiko unerwünschter Off-Target-Effekte. Die transiente Natur der mRNA minimiert dieses Risiko. Das Vorzeigebeispiel ist NTLA-2001 von Intellia und Regeneron gegen die Transthyretin-Amyloidose. Dabei wird eine mRNA, also eine mRNA für das Cas9-Enzym plus einer Guide-RNA in die Leber dirigiert, wo ein CRISPR-Cas-System zusammengebaut wird, das das TTR-Gen inaktiviert, das ein mutiertes Transthyretin-Protein produziert. Die Studie zeigte, dass bei Patienten im Mittel die Serumspiegel vom mutierten TTR um 87% gesenkt wurden, 4 Wochen nach einer einmaligen Behandlung. Das ist beeindruckend und das Programm ist inzwischen in Phase 3, was bedeutet, dass in nicht allzu ferner Zukunft wohl mit einer Zulassung gerechnet werden kann.
Und trotzdem ist Jen im Interview ausgerechnet bei der Genomeditierung skeptisch. Ist das nicht überraschend?
Ja, das ist einer der spannendsten Punkte in dem ganzen Interview und er zeigt Jens ökonomisch-strategisches Denken. Er sagt sinngemäß, es sei schwer zu rechtfertigen, wenn mRNA-Therapeutika nur als eine weitere therapeutische Option profiliert werden. Denn es gibt bereits andere Plattformen zur Behandlung von Krankheiten, die durch fehlerhafte Proteine, kodiert von fehlerhaften Genen, verursacht werden. Chens Anspruch ist, dass der medizinisch-pharmazeutische Bedarf möglichst vollständig ungedeckt sein muss, zumindest am Anfang. Und genau hier liegt das Problem bei diesen Leberzielen. Der Artikel macht das deutlich. Viele der hepatischen Ziele, die aktuell im Fokus stehen, lassen sich derzeit viel einfacher mit siRNA, also einer Small Interfering RNA, behandeln. Zur Hemmung von PCSK9 mit dem Ziel, das LDL-Cholesterin zu senken, gibt es beispielsweise mit Inclisiran bereits ein zugelassenes SI-Therapeutikum, das mit wenigen Dosen pro Jahr auskommt. Chen fragt also, warum eine komplexe, noch nicht validierte Doppeltechnologie mit einem Baseneditor in Form einer mRNA, die für ein CRISPR-Cas-System kodiert, um eine Mutation in das PCSK9-Gen einzuführen, die das Protein inaktiviert, plus einem neuartigen LMP einsetzen, wenn eine bewährte, hochwirksame und billige Alternative existiert. Chen meint sogar, dass man die Genomeditierung bei einer so breiten Indikation wie Hypercholesterinämie überhaupt nicht braucht. Diese komplexe Technologie sollte der Behandlung seltener Erkrankungen vorbehalten bleiben.
Darüber hinaus gab es bei diesen Base-Editing-Ansätzen ja auch konkrete Sicherheitssignale.
Richtig, Verve Therapeutics, inzwischen eine Tochter von Eli Lilly, hatte mit Verve-101, dem ersten PCSK9-Editor in der Klinik, bei einem einzelnen Patienten einen vorübergehenden Anstieg der Leberenzyme und eine Thrombozytopenie. Das führte zu einem Stopp der Behandlung. Verve ist daraufhin auf Verve-02 umgeschwenkt, das ein neues, mit N-Acetylgalactosaminen modifiziertes LMP nutzt, um ein Lebertargeting sicherzustellen. Das illustriert den Kernkonflikt. Man führt hier zwei junge Technologien zusammen. Die Nutzlast und das Vehikel sind beide klinisch noch nicht vollständig validiert.
Es gibt aber einen Fall in der Genomeditierung, der auch von Chen und sogar politisch gefeiert wird. Die Geschichte eines einzelnen Neugeborenen.
Ja, das ist ein echter Meilenstein. Es geht um die weltweit erste N=1 CRISPR-Therapie, also eine Therapie, die für einen einzelnen Patienten maßgeschneidert wurde. Ein Neugeborenes mit einem CPS1-Mangel, einem Mangel an dem Enzym Carbamoylphosphat-Synthetase 1. Bei Betroffenen führt dies zu einer schweren Harnstoffzyklusstörung, bei der sich toxisches Ammoniak im Blut anreichert, mit einer geschätzten Mortalität von 50% im frühen Säuglingsalter. Das Bemerkenswerte war die Geschwindigkeit. Whole Genome Sequencing bei der Geburt, Entwicklung einer patientenspezifischen Base-Editing-Strategie, Validierung in Maus- und Primatenmodellen, FDA-Zulassung, alles innerhalb von 6 Monaten. Wir haben über dieses Thema in der Podcast-Folge vom 23.05.25 diskutiert. Nur kurz, mit Hilfe eines mRNA-basierten CRISPR-Cas-Systems wurde eine einzelne Base auf einem Chromosom des kleinen Jungen ausgetauscht, um so das inaktive CPS1-Enzym wieder zu aktivieren. Das Kind erhielt 2 intravenöse Infusionen des mRNA-Cocktails mit 7 und 8 Monaten, zeigte reduzierte Ammoniakwerte und bessere Verträglichkeit von Nahrungsproteinen ohne schwerwiegende Nebenwirkungen. Chen weist in dem Interview auch auf die Ironie dieses Falles hin. Genau diese Anwendung wird von denselben Regierungsbehörden gefeiert, die gegen mRNA-Impfstoffe Front machen. Verantwortlich ist der amerikanische Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr.
Theo, damit sind wir bei einem wichtigen Thema, das wir nicht aussparen sollten, nämlich die politische Dimension dessen, was wir gerade diskutiert haben. Wie ordnet Chen das insgesamt ein?
Seine Sorge ist, dass die Forschungsförderung stärker entlang politischer statt leistungsbezogener Linien ausgerichtet werde und dass das schlecht für alle Technologieplattformen und neuen Therapien sei, besonders für mRNA-basierte Impf- und Arzneistoffe.
Lass uns abschließend nach vorne blicken. Was sind die technologischen Ansätze, die aus der aktuellen Sackgasse, nämlich dem Leberfokus, herausführen könnten?
Nun, der Artikel nennt spannende Richtungen. Die vielleicht wichtigste ist das Targeting über Oberflächenmodifikationen der LMPs. Man koppelt Antikörper, Liganden oder Peptidepitope an die Partikel, sodass sie die Leber umgehen und gezielt extrahepatische Ziele ansteuern können. Ein zweiter konzeptionell eleganter Ansatz sind sogenannte SORT-Lipide. Das Akronym SORT steht für Selectively Organ Targeting. Durch Zugabe eines geladenen Lipids kann man das Targeting von der Leber weg zur Milz oder Lunge verschieben. Drittens die Inhalation. Für Lungenerkrankungen wie zystische Fibrose oder primärzelliäre Dyskinesie werden mRNAs vernebelt direkt in die Atemwege gebracht, allerdings mit gemischten Erfolgen. Vertex VX522 gegen zystische Fibrose wurde im Mai 2026 wegen Verträglichkeitsproblemen eingestellt.
Es gibt in dem Artikel, über den wir ja jetzt schon die ganze Zeit sprechen, auch fast schon futuristisch klingende Ansätze. Orale mRNA und Barcoding. Kannst du das für uns kurz einordnen?
Nun, hier zeigt sich, wie breit das Feld experimentiert. Die orale Applikation nutzt eine Kapsel mit dem Namen RNA-Cap, die die mRNA vor der aggressiven Umgebung des Magens schützt und sie dann per druckgetriebenen Mechanismus im Darm freisetzt. Das ist aber noch weit vor der Klinik. Barcoding wiederum ist eine Screening-Methode. Man versieht viele verschiedene LMP-Formulierungen mit molekularen Strichcodes und testet sie in einem einzigen Tierversuch parallel, welches Partikel wohin gelangt. Damit fand ein Team etwa ein LMP, das mRNA an hämatopoetische Stammzellen und Vorläuferzellen liefert, und zwar ohne ein zusätzliches Zielsteuerungsinstrument, wie wir sie vorhin gerade angesprochen haben.
Bleiben wir kurz bei den Zellen des Immunsystems, denn das ist offenbar der Bereich, in dem sowohl der Artikel als auch Chen am optimistischsten sind. Die Umprogrammierung von Immunzellen und die Krebsimpfstoffe.
Absolut. Hier bündeln sich die großen Hoffnungen. 2 Stränge. Erstens die personalisierten mRNA-Krebsimpfstoffe. Das Prinzip: man sequenziert den Tumor eines Patienten, identifiziert die individuellen Neoantigene, also die tumorspezifischen Mutationen, und stellt eine maßgeschneiderte mRNA her, die dem Immunsystem beibringt, genau diese Zellstrukturen anzugreifen. Der Kandidat Intismeran Autogen von Moderna und Merck zeigte in Kombination mit Pembrolizumab bei resistentem Melanom eine Risikoreduktion von 49% nach 5 Jahren Nachbeobachtung. Das ist eine starke Zahl. Und dafür ist die Geschwindigkeit der mRNA-Plattform der entscheidende Vorteil. Man kann rasch einen individualisierten Impfstoff produzieren. Zweitens die In-vivo-KT-Zellen. Hier wird es richtig spannend.
Erklär uns das bitte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was sind KT-Zellen und worin liegt der Unterschied zu den heutigen KT-Therapien? Das Wirkprinzip der KT-Zellen musst du uns unbedingt erklären.
Nun, wir hatten auch hierüber schon in Podcast-Folge 152 am 13.06.25 gesprochen. Daher hier noch einmal ganz kurz. Heutige KT-Zelltherapien sind Ex-Vivo-Verfahren. Man nimmt dem Patienten T-Zellen, verändert sie im Labor genetisch dahingehend, dass sie einen artifiziellen T-Zellrezeptor bilden, mit dessen Hilfe die T-Zellen ganz gezielt ihre Zielzellen finden und sie zerstören sollen. Man vermehrt dann die modifizierten T-Zellen und gibt sie dem Patienten zurück. Das ist aufwendig, teuer und erfordert oft eine Lymphodepletion als Vorbehandlung und es besteht das Risiko einer Insertionsmutagenese durch virale Vektoren. Der mRNA-Ansatz kehrt das um. Man liefert die kmRNA mit gezielten LMPs direkt im Körper in die T-Zellen. Die LMPs tragen dafür etwa einen Anti-CD5-Antikörper an der Oberfläche, der sie zu den T-Zellen lenkt. Die T-Zellen produzieren dann nach Aufnahme der kmRNA transient den Chimären-Antigenrezeptor. Weil die mRNA nicht ins Genom integriert wird, entfällt das Mutagenese-Risiko und die vorübergehende Expression könnte sogar toxische Effekte wie das Zytokin-Freisetzungssyndrom abmildern.
Theo, wir kommen zum Ende. Lass uns ein Fazit ziehen. Wenn du das mRNA 2.0-Konzept auf den Punkt bringen müsstest, was ist die eigentliche Botschaft dieser beiden Dokumente, also des Artikels einerseits und des Interviews andererseits, zusammengenommen?
Ich würde es an einem Bild festmachen, das der Artikel selbst anbietet. Die Autoren erinnern daran, dass der Abdruck, den das iPhone hinterließ, nicht von den Firmen kam, die das Gerät bauten, sondern von jenen, die die Zustellung von Informationen meisterten, Suchmaschinen und Apps. Übertragen heißt das, mRNA 2.0 wird nicht durch bessere mRNA-Chemie eingeläutet, die ist weit gereift, man kann Capping, Codon-Optimierung, Poly-A-Schwänze heute exzellent designen, der Durchbruch kommt jedoch durch ein Targeting an spezifische Zielorte. Somit liegt das zu lösende Problem bei der Adressierung des Wirkstoffes, also der mRNA. Chen ist hier verhalten optimistisch. Es ist eine Frage des Wann, nicht des Ob, aber mit vielen offenen Fragen hinsichtlich Sicherheit, Skalierung und nicht zuletzt dem politischen Umfeld.
Theo, danke für dieses differenzierte Bild. Wir haben hier eine große Vision, allerdings auch eine harte technische Realität und eine Portion strategische Nüchternheit. Theo, herzlichen Dank für diese Einordnung.
Sehr gerne, Manfred.
Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich fürs Zuhören. Bleiben Sie diesem Podcast gewogen. Bis zur nächsten Ausgabe. Alles Gute.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.